Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Schönen guten Morgen, ich begrüße Sie, hier ist wieder der Sonntag. Burgen sind nicht nur beeindruckende Bauwerke, sie sind auch Fenster in unsere Vergangenheit. Sie erzählen Geschichten von Macht, Verteidigung und dem Leben im Mittelalter. Mein heutiger Gast ist einer der führenden Burgenforscher Deutschlands, Dr. Joachim Zäune. Er hat unzählige Burgen untersucht und bringt uns faszinierende Einblicke in ihre Geheimnisse. Nach der ersten Musik geht's los. Schönen guten Morgen und willkommen zu unserer heutigen Sendung hier bei Radio Allgäu im Sonntag. 2 Stunden, wir haben zu reden. Und das tue ich heute mit einem Mann, der kennt sich mit, und Sie, jetzt hören Sie genau zu, mit Burgen kennt er sich aus, denn er ist Burgenforscher. Man kann sicher sagen, er ist wohl der ultimative Burgenforscher in Deutschland. Guten Morgen, Dr. Joachim Zäune.
Ja, guten Morgen, hallo.
Hallo, grüße Sie. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einmal in Erwägung zu ziehen, dass es einen Forscher gibt, der sich speziell mit den Burgen auseinandersetzt. Darf man dazu sagen, auf Sie gekommen bin ich über die Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH, die in touristischen Dingen unterwegs ist. Und die hat auch so ein bisschen kritisiert, dass die Menschen bei den Schlössern hier im Allgäu immer Schloss Neuschwanstein, Hohenschwangau und vergessen so die kleinen Burgen. Und Sie sind der Mann, Herr Dr. Zäune, sage ich das richtig, der so diese Nischenburgen, wenn ich sie so nennen darf, so ein bisschen aus der Nische rausholt.
Das ist genauso, und insbesondere hier im Allgäu, weil, wie Sie gesagt haben, eben alles zugedeckt war hier von den Schwanstein, Hohenschwangau, von den Königsschlössern. Und man hat gar nicht bemerkt, dass links und rechts wirklich ganz, ganz tolle Burganlagen hier stehen und wir auch eine ganz, ganz tolle Burgvielfalt hier haben. Das war völlig aus dem Bewusstsein der Leute.
Bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch mal zu Ihrem Werdegang. Was Sie heute sind und wo ich dann frage, was befähigt Sie dazu, so eine, sage ich auch, etwas seltene Materie wie Burgen zu erforschen, dass man das kann?
Naja, das ist schwierig, weil ich kann es ja auch nicht erklären. Das war eine Faszination aus der Kindheit und irgendwann ist die so groß geworden, dass ich es beruflich machen wollte und das war schwierig. Also ich habe vor einigen Jahrzehnten Abitur gemacht und da gab es keine Chance, irgendwas mit Burgen zu studieren. Das ist ja später passiert. Ich bin dann in Bamberg an den Lehrstuhl geholt worden und habe dann mittelalterliche Archäologie, mittelalterliche Geschichte, mittelalterliche Kunstgeschichte, Bauforschung studiert. Einfach um dieses ganze Wissen zu haben und Instrumente zu haben, um Burgen richtig zu verstehen, weil ich ganz früh gemerkt habe, dass da wahnsinnig viel nicht stimmt.
Kann man davon leben?
Man kann davon leben. Ich lebe seit Jahrzehnten von den Burgen, mit den Burgen. Ja, das geht ja, klar.
Beschreiben Sie doch nochmal die Faszination. Wenn Sie jetzt aus dem Allgäu raus, da gehen wir drauf ein, auf diese Burgen, wenn Sie rausfahren. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Dr. Joachim Zäune, wenn der unterwegs ist, egal ob in Deutschland oder in Europa oder in der Welt, dann haben Sie immer so, es gibt Menschen, die haben ständig Dollaraugen, Sie haben Burgenaugen.
Ich habe Burgenaugen, ja, aber ich habe also ein Faible für Burgen, ein ganz klares Faible. Und mich hat immer interessiert, das war eigentlich das Herausragende, wie die Burgen eigentlich ausgesehen haben, wie sie wirklich genutzt wurden und wer in ihnen gelebt hat. Und dass sie halt so toll in der Landschaft stehen, das ist natürlich auch was ganz, ganz Wertvolles für mich. Aber es ist egal, wo man in Europa hinschaut, es gibt überall ganz tolle Burganlagen. Und mich faszinieren die kleinen Burgen. Das ist irgendwas Spezielles bei mir, vor allem so Turmburgen, Wohntürme.
Wer hat den Nutzen von Ihren Forschungen, jetzt mal abgesehen von Ihnen selbst mit dieser großen Begeisterung, wer zieht daraus Informationen, vielleicht auch monetär?
Also erstmal immer die Auftraggeber natürlich, aber das ist bei Burgen natürlich schon so eine Geschichte, wenn Sie eine Burgruine sanieren, dann können Sie monetär nicht festhalten, was dabei rausspringt. Der Tourismus in erster Linie, die Öffentlichkeit, die hat sehr viel davon. Die geht auf diese Burgen, die hier forscht, die ich saniere, die liest meine Bücher oder meine Infotafeln oder meine Burgenführer. Also eigentlich ist es eher diese Öffentlichkeit, die profitiert davon. Was anderes ist, wenn in eine Burg, was weiß ich, ein Tagungszentrum eingebaut wird oder irgendwas, wo man da monetär wirklich was festmachen kann, aber das ist eigentlich bei einem Großteil meiner Objekte nicht der Fall.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, das wäre es eigentlich, fasziniert mich auch, tut sich ein bisschen schwer mit der Orientierung. Nochmal zurück zum Studiengang. Was sollte er dann vielleicht als Basis studieren, damit er so ein bisschen Rüstzeug hätte?
Also von Haus aus erstmal muss er kritischer Geist sein.
Also was ist ein kritischer Geist?
Jemand, der alles hinterfragt, was er über Mittelalter und Burgen liest. Denn da ist so viel Unsinn geschrieben worden, ich sage es gerade nochmal, dass die Wahrheit so viel anders ist. Wenn jemand Burgen faszinieren, dann hat er schon das erste Problem, dass er schlechte Bücher lesen wird, Bücher, wo viel Falsches drin steht. Er muss erstmal herausfinden, welche Bücher gut sind. Er kann natürlich auch sowas studieren. Da gibt es einige Universitäten, die das jetzt anbieten. Ich war ja selber über 10 Jahre lang an einer Uni und habe das unterrichtet. Ist schwierig, wenn man richtig einsteigen will, dann muss man schon wirklich aufpassen, wo man einsteigt.
Es gibt ja keine Stiftung Warentest für Burgenbücher, für Burgeninformationen. Das wäre was, sagen Sie. Also das ist dann, da fängt die Schwierigkeit ja schon an.
Ja, das ist ein ganz großer Auftrag, den man auch wirklich als Burgenforscher hat, dass man ganz viel klarstellen muss. Und da macht man sich auch sehr oft unbeliebt, vor allen Dingen bei Leuten, die Laienforscher sind oder Heimatforscher und meinen, sie wissen alles. Im Grunde ist die ganz große Erkenntnis, dass je mehr man weiß, umso mehr weiß man, was man nicht weiß. Das ist wirklich so. Und die Leute, die nichts wissen, die meinen immer, sie wissen alles.
Ja, davon gibt es leider in der Welt so viele, die glauben viel zu wissen und wissen am Ende weniger. War denn Ihr Interesse bei Ihren Eltern, war das schon festzustellen, dass Sie als Kind mit Lego, wenn es sowas gab, oder an Bausteinen Burgen gebaut haben?
Ja, ich habe irgendwann mal so eine Spielburg gekriegt, so eine richtig schöne Plastikburg und irgendwas ist dann passiert. Also das war reiner Zufall, glaube ich.
Haben Sie Ihre Eltern gezwungen, genötigt, im Urlaub immer dorthin zu fahren, wo die meisten Burgen sind?
Ich glaube, das war mit mir nicht einfach, weil wenn wir irgendwo in Urlaub gefahren sind, da war irgendwo hinten auf einem Berger Burg, dann wollte ich unbedingt, dass die Stopp machen, dahin fahren. Das haben sie natürlich selten gemacht, aber...
Sie wären ja fast schon ein interessanter Fall für die Psychologie, zu ergründen, warum. Im Positiven jetzt gemeint.
Ich hoffe nicht.
Nein. Also,
ich habe auch meine Kinder nicht traumatisiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sie meinen Ihre eigenen Kinder jetzt?
Ja, ich meine meine eigenen Kinder.
Die haben kein Interesse an Burgen.
Oh, der Große, der steigt so ein bisschen jetzt auf diese Schiene Geschichte ein, ja, aber nein.
Da hat er jetzt Wert drauf gelegt, dass er ausdrücklich betont, dass er die Kinder nicht traumatisiert hat. Dr. Joachim Zäune, der Burgenforscher, der Mann wohl an vorderster Front hier in Deutschland, vielleicht auch über die Grenzen hinaus. Wir werden es erfahren im Sonntag von Radio Allgäu Hit. Obwohl man ja sagen muss, dass Traumatisierung im positiven Sinne ja nichts Negatives ist. Die Frage richte ich jetzt an meinen Gast heute im Sonntag von Radio Allgäu, Dr. Joachim Zäune. Wenn Sie auftreten, wenn Sie gefragt werden, wer sind die Institutionen, die Einzelpersonen, die auf Sie zukommen?
Das ist ganz gemischt. Zum Teil die Denkmalämter, die dann einen Sachverständigen irgendwo brauchen. Oder bei irgendwelchen Projekten jemanden suchen, der es fachlich richtig gut begleitet. Das sind aber auch die Eigentümer, das können Gemeinden sein, das sind auch Privatpersonen und auch immer Burgvereine, also Vereine, die sich um eine Burg kümmern. Also das ist bei mir total heterogen, vielfältig, ganz viele verschiedene Auftraggeber.
Kritisieren Sie, dass sich um die Burgen zu wenig gekümmert wird, wenn ich also jetzt mal nachdenke im Urlaub und man kommt an Burgen vorbei, also Schloss Neuschwanstein, das ist immer top, da hat man jetzt wieder sehr groß saniert oder auch Hohenschwangau, wenn man in die kleineren Burgen gehen, das hat so ein bisschen was Ruinenhaftes oft. Will man das so erhalten, ignoriert man auch mangels finanzieller Masse in den Gemeinden dann auch den Verfall?
Naja, eigentlich gibt es ja das Denkmalamt, das den Auftrag hat, diese Denkmäler zu erhalten und zu schützen.
Wenn sie Geld haben.
Wenn sie Geld haben, und das Geld ist natürlich schwierig und leider Gottes fließt auch oft genug eben in die großen Objekte rein. Da muss man immer ein bisschen kämpfen, dass die kleinen Objekte auch Mittel kriegen, Beachtung kriegen. Da muss man oft die politische Schiene bedienen.
Bringen Sie sich da persönlich ein, indem Sie dann den Verantwortlichen, die Mittel verwalten, dass Sie denen mal ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, hey Leute, passt mal auf, lasst das nicht schleifen, sonst das ganze Ding ist bald kaputt.
Ja, immer wieder, ja klar, auch in solchen Interviews wie hier, ja auch in Beiträgen. Das ist aber auch so, dass sich vieles geändert hat in den letzten Jahren. Also die Denkmalämter sind schon viel, viel wacher und aufmerksamer als früher. Und es hängt immer auch von dem Referenten ab, den man hat. Also ist ja ganz interessant, ich arbeite ja bundesweit und in jedem Bundesland ist schon mal alles anders. Und von Referent zu Referent ist alles anders. Sie können 10 Kilometer weiter rübergehen, da sitzt der Referent, der hat ganz andere Interessen. Und also jetzt habe ich gerade hier im Allgäu einen, der ist richtig gut und da bewegt sich wieder viel. Vorher ging es ja wenig.
Was uns also zeigt, dass man immer wieder auch vom Sachbearbeiter abhängig ist, wie man an den rankommt, wie man mit dem kommunizieren kann. Weil Sie gesagt haben, gerade in diesem Interview hier bei Radio Allgäu, welche Burg im Allgäu in Schwaben hätte es denn wirklich bitter, bitter nötig?
Ja, wir haben im Allgäu, also wir haben ja hier ein Riesenburgenprojekt inzwischen laufen, diese Burgenregion Allgäu Außerfern, wo 50 Wehranlagen drinnen stecken, die wir gerade sanieren, erhalten, die wir touristisch erschließen. Und da haben wir noch 2, 3 Objekte hier, die würden wir gern drin haben, aber die sind richtig schwierig von den Eigentümern her, weil die sich blockieren, weil die Angst haben, dass sie Geld zahlen müssen. Also sind eher Privateigentümer. Und da muss man wirklich mitunter sehr vorsichtig agieren oder sehr hart agieren, je nachdem.
Diese Burgen, gerade die kleineren, die sind ja alle denkmalgeschützt. Ja. Ja? Also die Eigentümer können ja mit der Burg nicht machen, was sie wollen. Die müssen das ja in diesem eigentlichen Sinne erhalten, muss das erhalten bleiben. Die können aber Geld bekommen. Aber die Töpfe, habe ich bei der Vorbereitung der Sendung habe ich gelesen, die sind in den letzten Jahren immer relativ klein geworden, immer weniger Geld.
Ja, das ist leider so. Es gibt aber einen Finanzierungstopf, der das ausgleichen soll, den Entschädigungsfonds. Da kann man darauf zurückgreifen, da kann der jeweilige Referent vom Denkmalamt viel dafür tun. Also wir haben schon auch jenseits von den offiziellen Möglichkeiten, gibt es auch noch diese Möglichkeiten auf verschiedene Töpfe, es gibt Stiftungen. Also da kann man schon ein bisschen was bewegen.
Welche Burg, jetzt wollen wir keine Werbung machen explizit, aber welche Burg hat es Ihnen dann hier im Allgäu besonders angetan?
Ja, meine Lieblingsburg ist natürlich die Hohenfreiberg. Die habe ich ja selber saniert, da haben wir eine Mustersanierung gemacht. Ich bin ja ein Münchner und Südmünchner auch noch. Und da war immer das Allgäu auch so eine Destination, weil man gesagt hat, Burgen anschauen. Und die Hohenfreiberg zusammen mit der Eisenberg ist ein spektakuläres Burgenensemble. Die Hohenfreiberg habe ich schon als Kind fasziniert, als Jugendlicher.
Sanierung, das ist das Stichwort nach der Musik dann mit meinem heutigen Gast im Sonntag von Radio Allgäu, Hit Dr. Joachim Zäune, dem Burgenforscher. Und er wird uns Informationen geben, wie man sich das vorstellen muss, wenn eine Burg, Sie haben ja Erfahrung darin, wenn die dann saniert werden muss und saniert wird. Allgäu-Hit. Okay. Sie sind ein halber Schotte, da müssen wir auch. Wir sind schon wieder auf Sendung. Dr. Joachim Zäune zu Gast, Burgenforscher. Ist er und er liebt die Burgen über alles, schon wie er uns erzählt hat, schon von Anfang an. Sehr, sehr klein hat er damit angefangen. Wenn jemand ein Haus saniert, dann weiß er, das ist immer mit Kosten verbunden. Ja? Da gibt es Dinge dann zu beachten, aber der Eigentümer ist weitgehend frei, wenn er sich an den Bebauungsplan hält. Dann lassen wir das Geld mal weg, dann ist das kein Problem. Bei Burgen, Herr Dr. Zäune, ist das Ganze ein bisschen anders. Sie haben gerade gesagt, dass Sie Burgen sanieren. Sanieren einfach so dahingesagt bei einer Burg, das funktioniert ja denn nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Dann fangen wir doch dann damit, Sie haben es ja auch gesagt, wenn die Burgen im Privatbesitz sind, muss man sich mit dem Eigentümer auseinandersetzen. Der nicht oder doch gezwungen werden kann zum Sanieren.
Ja, das ist so. Es ist ein Weg, den geht das Denkmalamt ungern, den Zwang.
Könnte es, rein rechtlich aber.
Ja, und wir haben jetzt ein Beispiel, wo wir das auch leider machen müssen bei einer Problemburg. Das eigentlich ist das Problem, dass viele Burgen sehr, sehr schlecht und falsch saniert wurden, indem man einfach viel zu viel saniert hat und den Burgen was genommen hat, was ich unglaublich wichtig finde, nämlich das Flair, das Ruinflair.
Was ist denn das Flair einer Burg?
Ja, das ist dieser Hauch von Vergangenheit, von Mystik, den man da irgendwie noch spürt, abgesehen von dem, was ich jetzt als fachlich sehe.
Ja, Geister sind ja da keine mehr unterwegs.
Nein, aber irgendwie muss das Mauerwerk noch zu einem sprechen, das muss einem was erzählen. Und das ist bei vielen Burgsanierungen eben so, dass die so furchtbar saniert werden, dass die steril werden.
Ja, das Denkmalamt, wenn man davon ausgeht, dass die da damals auch bei dieser schlampigen Sanierung ja beteiligt waren, waren das auch dann nicht kompetente Leute, die das ein bisschen beobachtet haben?
Ja, das war in den 80er und in den 80er Jahren vor allen Dingen war das hier fast der Wilde Westen, so denkmalpflegerisch. Also wenn da war ein Denkmalpfleger da, den hat das gar nicht groß interessiert. Da konnten die Vereine machen, was sie wollten. Und bei vielen Vereinen ist es halt so, die wollen dann so viel wie möglich machen. Die wollen zeigen, was sie drauf haben, haben aber keine Ahnung, wie die Burgen wirklich ausgesehen haben, basteln dann da rum.
Worin liegt denn aber die besondere Herausforderung bei Ihnen, wenn man Sie ruft und sagt, wir müssen das sanieren, wir tun das jetzt, vielleicht so ein paar wichtige Punkte, die es gilt, dann da beachtet zu werden, die, wie Sie gesagt haben, eben in den 80er Jahren nicht beachtet wurden?
Ja, ich glaube, der große Unterschied zu vielen anderen Burgensanierern ist der, dass ich Historiker bin. Also ich gehe mit sehr viel Demut an diese Objekte ran. Also ich habe sehr viel Achtung vor diesen Bauwerken, vor den Bauleistungen. Demut ist was ganz Wichtiges. Ich überlege mir vorher, was kann ich machen, damit dieses Objekt seinen Charme, sein Flair nicht verliert.
Und dazu kennen Sie die Geschichte als Historiker. Und aus der, das interpretiere ich jetzt rein, korrigieren Sie mich gerne, aus dieser Geschichte heraus gewissermaßen entwickeln Sie dann die Sanierung. Kann man das so sagen?
Ja, das Erste, was ich mache, ist, ich mache Bauforschung. Ich schaue mal an, was ist eigentlich da, was ist da passiert, damit im Laufe der Jahrhunderte wird es ursprünglich ausgeschaut. Das hat auch diesen Vorteil, dass wenn ich saniere und das, dann weiß ich ganz genau, wo ich Baufugen habe, die ich sichtbar lassen muss, weil andere, die nach mir kommen, wollen ja auch wissen, wie das gewachsen ist. Und wenn ich keine Ahnung von dem Objekt, schmiere ich alles mit, ja, und das ist das zweite Schlimmste, mit Zement zu. Und Zement ist der Tod von jeder Mauer.
Welches, also, haben Sie ein Budget da?
Ich habe immer ein Budget. Ich mache ja dann auch die Kostenberechnungen und dann kommt die Finanzierung. Da muss man die Finanzierung zusammenstellen. Aber wir schauen halt, dass wir wirklich Mittelalter sind mit unserem Material. Wir nehmen Kalkmörtel, der schadet dem Mauerwerk nicht. Ja.
Es gibt ja Zeitgenossen, die mit Kultur weniger am Hut haben und die vielleicht sagen, mein Gott, was soll denn das? Das verfällt doch. Kostet ja nur Geld, das kann man da in anderen Bereichen viel wichtiger verwenden. Und vergessen vielleicht dabei, dass Burgen ja ein sehr wichtiger Teil unserer Kulturgeschichte sind, die es gilt zu erhalten.
Genau so ist es ja. Also wir haben ganz oft diese Kommentare, das ist doch bloß ein alter Steinhaufen, was will man damit? Wir haben unsere Straßen, wir haben unsere Kindergärten. Es sind ja auch Plätze, die wir brauchen, um irgendwie noch in dieser Welt irgendwie ein paar sehr schöne Momente zu erleben. Also dieser Freizeitwert, der Erlebniswert, der ist ja auch ganz wichtig. Also vor allem jetzt habe ich das Gefühl in dieser Welt, wo alles drunter und drüber geht, da brauchen die Leute noch Plätze, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wirklich mal rauskommen.
Wenn wir uns heute die Burgen betrachten, auch jetzt aus der Sicht von mir, der sehr weit entfernt ist von einer fachlichen Bewertung, da schwingt dann immer viel Nostalgie, dahinter lässt die Optik etwas. Das ist so wirklich schön anzuschauen. Und da ist auch eine gewisse Demut dann dabei. Man fühlt sich das dann wohl, diese Beschreibung, die ich jetzt gegeben habe, wenn wir zurückgehen beim Entstehen der Burgen, da war das aber nicht so. Die Burg hatte ja eine Funktion, sage ich das richtig. Zum Beispiel mehr für die Verteidigung. Sie sind ja oft an sehr exponierten Stellen, die Burgen, um alles zu überblicken und zu schauen, wenn der Feind kommt, sehe ich das so richtig? Oder waren es damals schon Stellen oder Häuser der Repräsentation?
Ja, leider ist es jetzt ein bisschen falsch. Nein, es ist so, das waren in erster Linie wirklich Herrschaftszeichen. Also dass jemand über ein Gebiet geherrscht hat und der hat es wirklich gezeigt, in der Art und Weise, wie er baut. Also wenn eine Burg hoch oben auf dem Berg steht, dann doch hohe Mauern, gemörtelte Mauern, dann hat jeder gewusst, das ist wirklich jemand, der hat viel Geld, der hat viel Einfluss, der ist mächtig.
Also wie in dieser italienischen Gemeinde, wo die Türme dann stehen, je höher der Turmbau, umso mehr, oder?
Ja, Türme sind immer von Haus aus sind das ein Zeichen von Macht und Machtdemonstration. Seit dem Turm zu Babel ist es so.
Also es war nicht die Verteidigung, es war die Demonstration vom Eigentümer, vom Herrscher in diesem Gebiet, um zu zeigen, schaut her, das bin ich.
Ja, wenn Sie als Burgenforscher rumgehen oder einfach als wacher Liebhaber von Burgen, dann werden Sie feststellen, dass ganz viele Burgen nicht da liegen, wo sie gut zu verteidigen sind, sondern da, wo sie am besten zur Geltung kommen. Und wir haben ganz viele Burgen, die liegen irgendwie auf einem Sporn, wo dahinter der Berg noch ansteigt. Aber der Sporn schiebt sich halt weit ins Tal vor und jeder, der unten, also wichtig ist bei Burgen eigentlich, dass, wie man es von unten sieht, nicht was man von oben sieht.
Dr. Joachim Zäune sagt uns das und erzählt uns als Burgenforscher viel in dieser Sendung im Sonntag von Radio Algorithm über die Burgen. Nach der Musik, Herr Dr. Zäune, würde ich ganz gerne auf die Entwicklung eingehen und Sie fragen, hat sich das mit dem Burgenbau verändert und lag das auch immer einem zeitlichen Wandel? Das ist die Frage, die ich Ihnen jetzt schon gerne mitgebe. Wir beschäftigen uns mit Burgen, etwas Wundervollem. Die meisten von uns, wenn sie im Urlaub sind, vor allen Dingen hier im Allgäu, die haben ein bestimmtes Bild von Burgen vor sich. Auch manche so ein bisschen kitschig, weil Walt Disney ja auch in seinen Filmen gerne, Schloss Neuschwanstein, dass die ultimative Burg, könnte man wohl sagen, die ja mit sehr viel Geld jetzt auch wieder saniert wurde. Von der Musiker Dr. Zäune habe ich gesagt, dass ich Sie fragen möchte. Ich tue es an dieser Stelle. Hat sich der Burgenbau verändert? Die Gebäude verändern sich ja. Das Äußere, die Präsentation eines Gebäudes hat sich über die Jahrhunderte gewandelt. Da werden andere Strukturen. Kann man das bei den Burgen auch so beobachten?
Ja, natürlich. Burgenbau unterliegt immer irgendwelchen modischen Strömungen, das ist klar. Was wir beobachten, ist, dass die Burgen eigentlich immer komplexer und größer werden. Und dass sie ab dem Moment, wo die Feuerwaffen wichtig sind, das ist bei uns dann so im frühen 15. Und ab da müsste sie sich auch wirklich in der ganzen Wehrhaftigkeit nochmal komplett umstellen. Sie müsste dann richtig wehrhaft werden. Das sind sie vorher nur im bescheidenen Maß, aber dann ändert sich die ganze Architektur massiv.
Also ich laufe jetzt Gefahr, dass ich vielleicht dem einen oder anderen, der draußen zuhört, auf die Füße trete, indem ich dann sage, ist Schloss Neuschwanstein, dieses Paradeschloss, mit der Bezeichnung Märchenschloss, kann man das überhaupt noch als Burg bezeichnen?
Nein, das ist ein reines Fantasiegebäude, ja klar. Das sind die tollen Visionen von König Ludwig, der ja mittelalteraffin war, der da seine Karlsburg hinbauen wollte, nach Vorbild von Theaterkulissen. Aber es ist unheimlich spannend, weil er schreibt ja 1868 an den Richard Wagner, er baut jetzt eine echte Burg. Und da stand ja schon eine echte Burg, die hat er ja weggesprengt, weil die ihm nicht echt genug war. Also er hat dann im Verständnis der damaligen Zeit eine richtige Burg gebaut und hat die echte weg, also gibt echt und echtere tatsächlich.
Aber wenn Sie vorhin erzählt haben, dass das immer auch eine Demonstration des jeweiligen Herrschers denn war, sage ich jetzt einmal, man muss ja schon ein bisschen verrückt gewesen sein. Vielleicht nicht ganz so verrückt wie der Ludwig, aber so ein bisschen auch, dass man so viel investiert hat an einer exponierten Stelle, zu sagen, ich muss doch meine, die Leute müssen doch wissen, wer ich bin, also baue ich da mal eine Burg.
Ja, natürlich, klar. Das, aber das gibt es ja wirklich mit all den allen Schattierungen. Das macht der arme Landadlige, Dorfadlige auch. Der wirft einen Erdhügel auf, 3 Meter hoch und stellt seine Holzburg drauf. Oder teilweise Stein und Holz. Das ist immer so, dass das nur Machtdarstellung ist und Machtdemonstration ist. Und natürlich, wenn man sehr viel Macht hat, dann zeigt man das auch an seiner Burg im Mittelalter.
Macht verführerisch, könnte man sagen, indem man seinen Fantasien freien Lauf lassen kann, wenn man das Geld dazu hat und wenn die jeweiligen politischen Systeme auch diese Freiheiten dann zugeben. Dr. Joachim Zäune, der Burgenforscher, zu Gast im Sonntag von Radio Allgäu. Welche Methoden nutzen Sie, um Burgen zu erforschen?
Erstmal brauchen wir ein richtig gutes Aufmaß von jeder Burg. Da geht's los, einen guten Grundriss, Wandansichten, weil wir erstmal die Bauphasen rausarbeiten, dann brauchen wir eine Schadenskartierung, wir müssen die Schäden kartieren und dann ein Sanierungskonzept. Und das Ganze brauchen wir, weil wir wirklich so wenig wie möglich machen wollen an den Burgen. Wir müssen uns genau überlegen, was wollen wir machen, damit wir nicht so viel verändern und damit diese Burgen immer noch Plätze nach der Sanierung sind, wo man die Seele baumeln lassen kann und trotzdem noch sieht, was alles an Baugeschichte drin steht. Das heißt, das A und O ist bei uns wirklich die Bestandsdokumentation und die Auswertung davon.
Wenn diese Analysen, unterstelle ich jetzt einmal, ergeben könnten, dass Sie am Ende aufgrund, sage ich mal, der Komplexität oder auch dieses Aufwands, das in keinem Verhältnis mehr stehen würde, weil Ihnen auch die Mittel fehlen, haben Sie dann schon ein Urteil gefällt, zu sagen, diese Burg können wir nicht sanieren?
Das wäre natürlich ein Ergebnis, das unschön ist, ja.
Ja gut, aber könnte es dieses, oder gab es es vielleicht schon?
Es gibt diese Objekte, wo man wirklich am Schluss passen muss und muss sagen, okay, das können wir jetzt noch nicht stemmen, vielleicht in 10 Jahren. Aber in 10 Jahren ist es mutmaßlich wahrscheinlich noch schlechter. Burgen sind manchmal auch deswegen wahnsinnig teuer zu sanieren, weil sie einfach logistisch eine Herausforderung sind. Die stehen oft in Höhenlagen, wo man gar nicht richtig hinkommt, wo man keine Baugerüste aufstellen kann oder ganz schwer. Also wir haben auch oft das Problem, dass wir mit der ganzen Baulogistik bei Burgsanierungen richtig schauen müssen, wie wir das hinkriegen oder finanzieren können.
Also gilt für die Burgen das Gleiche wie bei einem normalen Gebäude, dass wenn man nicht rechtzeitig an die Sanierung denkt, die Zeit, die 10 Jahre zum Beispiel, die nagt natürlich an dem Gebäude und das wird immer schlimmer und immer teurer.
Ja, der Unterschied ist halt, dass man Häuser leichter sanieren kann von der Logistik her als die Burgen.
Das liegt auf der Hand. Wie wichtig ist denn, nochmal zurückzukommen, die Archäologie im Vergleich zu historischen Quellen bei der Burgenforschung?
Die Archäologie ist für uns sehr, sehr wichtig, weil sehr, sehr viel der Geschichte von Burgruinen im Boden steckt. Also wenn ich die spannende Geschichte einer Burg wirklich erforschen will, dann kann ich sehr viel aus dem Boden herauslesen.
Aus was? Aus dem?
Aus dem Boden heraus. Aus dem Untergrund, klar. Die Archäologie zeigt mir ja Zustände, die es nicht mehr gibt. Die berichtet mir auch von Zerstörungen, von Brandzerstörungen oder von verschiedenen Nutzungshorizonten, wo man, was weiß ich, um 1200 mal gelebt hat. Dann hat man den Hof aus Schutt nach einer Zerstörung wieder aufgeschüttet.
Gab es da mal echte Überraschungen?
Ja, es gibt immer Überraschungen, gut und ungut. Ja. Wir gehen an Burgen, wo wir denken, wir sind jungfräulich und finden dann jede Menge Eingriffe schon. Oder wir sind irgendwo, wo schon Stromleitungen verlegt sind, Wasserleitungen verlegt worden, wo alles kaputt gemacht worden ist.
Ja, die Wasserleitungen und die Stromleitungen sind aber dann modern.
Ah, ja. Ja, wir sind ja nicht nur an einsamen, verlassenen Plätzen, sondern mitunter sind wir auch irgendwie in Stadtgebieten drinnen oder inmitten von Dörfern. Und da erlebt man auch einiges, was nicht schön ist. Auf der anderen Seite, manchmal denken wir, kommen wir in Burgruine, wo wir denken, da ist schon viel passiert und finden ganz tolle Sachen.
Standen Ihnen manchmal schon die Tränen in den Augen, wenn Sie eine Burg gesehen haben zum ersten Mal?
Ja, die Tränen standen mir schon öfters in den Augen, ja.
Und, ja. Nach der Musik wieder jetzt wollen wir die machen mit Dr. Joachim Zäune, dem Burgenforscher. Würde ich ganz gerne Ihnen ein Stichwort schon mitgeben, das heißt Schottland.
Ja, gut.
Zweite Stunde im Sonntag an diesem Sonntagvormittag. Norbert Kolz begrüßt Sie noch einmal und sagt guten Morgen zu Dr. Joachim Zäune, dem Burgenforscher, der uns schon viel erzählt hat über seinen Beruf, wie er das angeht mit dem Sanieren, welche Mittel verwendet werden. Bevor wir gerade jetzt noch einmal zu den Möglichkeiten des Forschens und der Veränderung eingehen, trotzdem das Stichwort Schottland. Dieses Land hat es Ihnen ja aus einem bestimmten Grund besonders angetan.
Ja, wobei ich das gar nicht richtig erklären kann, aber es ist einfach das schönste Land, was ich kenne, das vielfältigste. Und ich bin eher so ein Nordmensch, also ich fahre eigentlich lieber in den Norden als in den Süden. Ja, und Schottland, ich bin da einfach mal irgendwann hin, weil ich gelesen habe, das sind so tolle Burgen und so tolle Landschaft. Und da hat mich dann irgendwas erwischt, also ich weiß nicht, das habe mich nicht mehr losgelassen in Schottland, genauso wenig wie die Burgen.
Könnten Sie bei Wetten das mitmachen, indem man Ihnen zum Beispiel Burgen zeigt? Jetzt ohne die Landschaft, die kann man ja heute mit Fotobearbeitung, kann man die rauslassen und Sie sehen dann Burgen aus Deutschland, aus Schottland, aus Frankreich. Könnten Sie dann sagen, in welcher Region der Welt diese Burgen zu Hause sind?
Ja, wenn ich Glück habe, bilden viele geografische Bereiche verschiedene Bauformen heraus. Also eine spanische Burg sieht anders aus als eine deutsche und eine französische auch wieder, eine irische sowieso. Also es gibt schon so spezielle Merkmale. In Schottland wahrscheinlich würde ich gut mitmachen können, weil ich habe über schottische Burgen promoviert. Ich habe auch eine Magisterarbeit geschrieben über schottische Burgen. Ich habe da jahrelang gelebt. Also Schottland, glaube ich, da wäre ich richtig affin. Deutschland mit 24.000 Burgen, also.
Ist darf ich nochmal aufgreifen, was Sie in dieser Sendung vorhin gesagt haben, dass das Feeling, das muss aufkommen, die Wände sprechen dann zu Ihnen, wenn Sie in eine Burg dann hineingehen. Ist dieses Gefühl in Schottland ein anderes jetzt verglichen mit einer Burg in Deutschland?
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Aber nein, die Methode, mit der man die eigentliche Gestalt und die Geschichte einer Burg herausfindet, die ist, egal wo man hinkommt, immer dieselbe. Ja. Das ist bloß, Schottland hat halt irgendwo diesen unglaublichen Reiz, wie die Burgen in der Landschaft stehen und dass es unglaublich viele ganz kleine Burgen gibt. Das kommt natürlich meinem Faible für Kleinburgen. Also Schottland ist ein Land der Wohnturmburgen, der kleinen Wohntürme.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Möglichkeiten der Erforschung und auch wie man an eine Burg rangeht, dass die sich verändert hat. 3D-Scans zum Beispiel oder Drohnen, diese Hilfsmittel. Sind die für Sie echte Hilfsmittel oder verlassen Sie sich lieber auf Ihr Studium den Boden, haben Sie beschrieben, was man dort findet, die Archäologie, die Geschichte? Oder sagen Sie auch immer mehr, ja, das sind Hilfsmittel, die können mich noch einen Schritt weiterführen?
Also es ist eigentlich die Kombination, ich komme ja noch aus der alten Schule heraus, wo man sehr viel händisch gemacht hat, also wenn man mit der Hand gezeigt hat, mit der Hand aufgemessen hat. Die Aufmaßmethoden heute sind ganz, ganz anders digital.
Verwenden Sie die?
Ja, wir verwenden die auch. Ich muss aber sagen, dass wirklich, es kommt nichts an das heran, was man händisch macht, weil da sieht man so viel mehr. Wenn ich digitales Foto habe und ich bearbeite das, dann schaue ich nicht so genau hin, als wenn ich es mit der Hand zeichnen muss, von Stein für Stein. Da habe ich schon unglaublich tolle Sachen erlebt. Also Dinge gesehen, die kann man auf keinem digitalen Aufmaß sehen. Aber es ist natürlich viel, viel einfacher. Sie brauchen kein Gerüst stellen. Sie können digital die Burg, Sie können die umfliegen. Sie können von jeder Seite drauf schauen. Das ist händisch gar nicht machbar. Aber trotzdem, ich bin immer noch ein Verfechter von diesen alten, klassischen händischen Tugenden.
Weil Sie das Gefühl haben, da geht etwas verloren von Ihnen, von dem Ursprünglichen, wenn Sie diese Mittel anwenden?
Ja, und auch Information verloren, ganz deutlich. Also auf ein digitales Aufmaß oder ein digitales Aufmaß bearbeite ich ganz anders als ein händisches. Aber das ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Es ist wesentlich günstiger, digitaler, klar.
Könnte ich mir vorstellen, dass es ein Zeitfaktor ist, weil Sie schneller zu den Daten kommen, die Sie ja auch unbedingt brauchen.
Ja, und Sie brauchen kein Baugerüst. Also Sie brauchen kein Gerüst, von dem aus Sie Stein für Stein zeichnen, sondern das geht alles aus der Entfernung.
Weil nochmal zurückkommen zu dem, was Sie gesagt haben, dass die oft in Regionen sind, wo das sehr, sehr schwierig ist mit einem Gerüst bzw. einem Baukran.
Ja, also es gibt Burgen, wo ich gar nicht weiß, wie man beim Sanieren ein Gerüst hinstellen soll. Von daher kann ich gar nicht daran denken, nochmal eine händische Zeichnung zu machen von einer Wand.
Jetzt sind ja Burgen, gerade die vorhin genannten, also Neuschwanstein und viele andere da auch, sind ja Attraktionen für die Touristen. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt für den Erhalt oder wie schädlich?
Der Tourismus. Ja, also ich bin ein Verfechter vom sanften Tourismus.
Was ist das genau?
Das ist eine Sanierung, eine Erschließung, die gewährleistet, dass eine Burg nicht von Massen so überrannt wird, dass man sie deswegen umbauen muss. Also das heißt, dass Besucher in einem Maß auf die Burg kommen, das keine zusätzlichen Maßnahmen erfordert. Wenn ich eine Burg habe, wo ich wahnsinnig viel Tourismus reinbringen will, dann muss ich die ganzen sanitären Geschichten, natürlich die Sicherheitsfragen, alles natürlich beachten.
Bringt aber Geld rein, um das Geld zu haben, um dann wieder sanieren zu können.
Ja, ich meine, da ist, glaube ich, Ehrenberg ein ganz tolles Beispiel, die Burgenwelt Ehrenberg, die wirklich sehr, sehr viel machen, also und dementsprechend auch immer mehr Besucher kriegen, aber das Geld über die zusätzlichen Besucher wieder investieren in die Sanierung. Ja, man muss das immer aufpassen, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Klar, dass das immer noch dem Denkmal nicht schadet, sondern mit Denkmal verträglich abläuft.
Nach der Musik, Dr. Zäuner, Dr. Joachim Zäuner, der Burgenforscher, würde ich Sie ganz gerne fragen, gibt es Methoden heute, wie auch beim Bauen, die eine gewisse Garantie geben, dass der Verfall nicht so schnell vorangeht? Kann man da konservieren gewissermaßen? Wir machen weiter bei uns im Sonntag von Radio Allgäu an diesem Sonntag mit Dr. Joachim Zäune, dem Burgenforscher, der zu Gast ist und uns schon viel erzählt hat über seine Arbeit und wie man an Burgen dann rangeht. Herr Dr. Zäune, vor der Musik war dann die Frage, können Sie bei dem Sanieren heute Methoden anwenden, um vielleicht das, was eben jedes Gebäude, insbesondere eine uralte Burg betrifft, dass Sie diesen Verfall, diesen Zerfall, dass Sie den ja nicht stoppen, aber zumindest da hinauszögern können?
Ich muss sagen, ein großer Aufgabenbereich von mir und meinem Büro ist, dass wir moderne Sanierungsfehler rückbauen. Also die große Erkenntnis ist eigentlich überhaupt keine besondere. Das ist einfach die, dass die vor 600 Jahren schon gewusst haben, was sie vernehmen sollen, damit es Jahrhunderte lang hält. Wir haben Jahrzehnte gehabt, wo die moderne Bauindustrie lauter moderne Produkte auf den Markt geschmissen hat. Man hat gedacht, Zement ist das Allheilmittel für die Ewigkeit. Heute wissen wir, dass Zement alles kaputt macht, die Burgen auf Dauer kaputt macht, die Burgmauern schädigt. Das bedeutet eigentlich, wir greifen eigentlich wirklich auf die einfachsten Mittel zurück.
Ja, habe ich das richtig verstanden, dass eigentlich Ihre Hauptaufgaben, merkt dann, darauf liegt, dass Sie Fehler beseitigen?
Ja, also wirklich Bauschäden versuchen rückzubauen, die progressiv sind. Es gibt auch Materialien, die null zusammengehen, wenn Sie eine Burg aus Schieferstein haben. Das habe ich im Taunus, im Rheinland oft. Und Sie verfugen die mit Zement. Dann passiert Folgendes, dann will die Feuchtigkeit raus aus dem Mauerkern und der Zement ist zu hart, der Schieferstein ist das weichere Material und dann ist der Schieferstein weg und der Zement bleibt stehen.
Was halten Sie denn davon? Es gibt ja Burgen, die im Prinzip als Burg gar nicht mehr erkennbar sind, weil da zu wenig noch existiert. Das heißt, da gibt es keine Mauern mehr, es gibt nur noch Mäuerchen, Vorsprungen dann, wo dann irgendjemand auf die Idee kommt, weil er auch das Geld dazu hat und sagt, machen wir doch in dem Fall einmal eine Nachbildung, eine Rekonstruktion von Burgen. Was halten Sie davon?
Ja, also wir haben ja Beispiele, wo das passiert. Es gibt ja in Frankreich Guédelon zum Beispiel, in Friesach gibt es eine Burgenbaustelle, am Bodensee gibt es eine Klosterbaustelle, wo man mit alterlichen Mitteln sowas machen will. Das ist eine Herausforderung, das sind auch immer ein bisschen Mogelpackungen, wenn man da ein bisschen reinschaut.
Aber ja, gut, es ist eine Mogelpackung und auch eine Herausforderung. Können wir darauf eingehen, wie stehen Sie sehr persönlich dazu? Es ist ja etwas Nachgebautes.
Ja, also ich finde es toll, wenn man es an einem Platz macht, wo vorher keine Burg war. Also wenn man mir einen Platz geben würde, einen Buckel und würde sagen, bau da eine Burg drauf, da hätte ich toll, würde ich sofort machen. Aber am Originalplatz ist das immer eine andere Geschichte.
Was sagen Sie denn dazu, dass es Hotels geben könnte, die sagen, in einer Region hier, wir bauen ein Hotel, einem Architekten den Auftrag geben, du baust mir jetzt hier ein Hotel, ich hätte das gern, aber in Form einer Burg.
Oh, da hätte ich jetzt kein Problem damit, ja. Weil das ist ja im Grunde ein Neubau auf einem nicht historischen Platz. Das fände ich sogar ganz schön, mal so ein Ding mitzuplanen. Ja, war im 1900 auch so, da hat man gesagt, ich will jetzt mal eine gotische Burg haben. Der Ludwig hat gesagt, ich will eine romanische Burg haben. Da hat man ja auch schon solche Bauformen frei erfunden. Problem ist ja oft, dass wir ganz wenig wissen, gerade bei den Burgen, die weg sind. Die nennen wir einen Burgstall, also eine Stelle einer Burg. Ein Burgstall ist ein Platz, wo eine Burg stand, wo man nichts mehr sieht, außer Wellen und so. Da weiß man eigentlich überhaupt nichts, außer mal ganz tolle Abbildungen, was selten ist, aus dem Mittelalter noch. Das ist eine völlige Ausnahme. Im Grunde kann man da eigentlich nur ausgraben, die Fundamente sanieren, eine schöne virtuelle Rekonstruktion machen. Das ist unsere Möglichkeit, was zu rekonstruieren, ohne in den Bestand zu gehen und dann versuchen zu zeigen, wie das ausgesehen haben könnte.
Wie groß sind die Dokumente, die alten Dokumenten, die historischen, damit Sie gerade, wenn nur noch wenig da ist, sich vorstellen können und herleiten können, wie die Burg einmal ausgesehen hat? Ist da genug Material da?
Nee, fast nie, also ganz selten. Die ersten richtig tollen Zeichnungen von Burgenreale, Zeichnungen kommen aus dem 15., aus dem 16. Jahrhundert. Aber das Problem ist ja gerade, dass diese kleinen Burgen fast nie gezeichnet worden sind. Wenn wir Glück haben, tauchen sie auf irgendwelchen mittelalterlichen Landkarten auf. Und wenn wir Glück haben, ist der Zeichner sogar einer, der ein bisschen geschaut hat, wie sie da ausgesehen haben.
Hat man da freie Schnauze gebaut?
Gebaut oder gezeichnet?
Beides.
Beides. Gebaut hat man eigentlich nach dem, was man an Mitteln hat, was man für Vorlieben hat. Also irgendeiner wollte einen Turm haben, irgendeiner wollte ein festes Haus haben. Einer hat gesagt, ich will einen runden Hauptturm haben. Einer hat gesagt, ich will einen viereckigen, einen achteckigen. Das ist wirklich, also es gab immer diese Baumoden und Bauvorlieben, auch von den Bauherren selber.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie sich diesen neuen technologischen Entwicklungen, dass Sie da durchaus etwas abgewinnen können, in denen der Computer zum Beispiel Ihnen virtuell durchaus darstellen kann, wie vielleicht eine Planung von Ihnen am Ende aussieht.
Klar, wenn ich kann mich immer nur annähern, das ist völlig klar, beim Bau, der weg ist. Aber wenn ich viel von Burgen weiß, dann weiß ich schon ungefähr, was zu der Zeit jetzt da gestanden haben könnte, wie die Details ausgesehen haben, dann kann ich mich schon sehr gut annähern. Im 19. Jahrhundert war das stellenweise völlig frei. Da haben die Fantasieobjekte über Burgstelle gestellt, wo man einfach den Kopf schüttelt und sagt, da ist ein Neuschwanstein, sogar noch eine kleine Burg, dagegen ein kleines Schloss. Nee, das ist heute schon alles wesentlich seriöser. Virtuell ist einfach das Tolle, also oder einfach auch grafisch, dass man ja im Grunde am Objekt selber nichts verändert und es irgendwie auch nett falsch darstellen kann. Also das finde ich einfach so toll.
Dr. Joachim Zäune, Burgenforscher, ist eher zu Gast im Sonntag. Danach, Herr Dr. Zäune, Burgen sind ja auch Lernorte für die Geschichte, was vielleicht ganz, ganz wichtig ist, was wir in dieser Sendung auch nochmal betonen sollten. Also Geschichte ist in der Schule nicht unbedingt jedermanns Lieblingsfach. Für mich persönlich war es immer ein sehr interessantes Fach. Und damit komme ich jetzt gerade von der Schule und dem Fach Geschichte, komme ich zu meinem heutigen Gast, Dr. Joachim Zäune. Burgenforscher ist er. Und Herr Dr. Zäune, Burgen als Lernorte für Geschichte, würden Sie sich wünschen, dass viel mehr Geschichtslehrer und Schulen an diese Orte der Burgen gehen?
Ja, und wenn Sie das tun, wenn Sie das machen, auch mit dem richtigen Wissen.
Bedeutet für den Lehrer natürlich eine gewisse Herausforderung, weil er die Schüler präparieren sollte, damit die nicht plötzlich da vor Resten einer Burg stehen und wissen so gar nicht so richtig damit was anzufangen.
Ja, oder was Falsches erzählt kriegen, das kann auch passieren. Ich habe gesagt, die Literatur ist mitunter eine Katastrophe zum Mittelalter. Das ist ein ganz wichtiger didaktischer Auftrag eigentlich auch an uns Forscher, dass wir nicht im Elfenbeinturm sitzen, sondern wirklich rausgehen und unser Wissen über das Mittelalter, über die Burgen an die Öffentlichkeit bringen, an die Leute bringen, vor allem die Kinder bringen. Ich schreibe auch Kinderburgenführer, mache auch Kinderführungen. Gerade weil so viel falsch ist und wir haben ja jetzt auch angefangen, die Lehrmittel zu ändern endlich, dass man eher mal auf diese modernen Ergebnisse eingeht, anstatt das zu reproduzieren, was das 19. Jahrhundert uns an Unsinn eingeschenkt hat, das 18. und 19. Jahrhundert. Da ist ja ganz, ganz viel fabuliert worden, frei.
Gab es in Ihrer Karriere eine besondere Entdeckung, die Sie bis heute sehr nachhaltig beeindruckt hat?
Jetzt an einer Burg. Ja, es gab, und das ist genau das, wo ich vorhin erzählt habe mit dem händischen Aufmaß. Ich habe eine Mauer gezeichnet auf der Burg Liechtenstein, eine sehr hohe Mauer. Damals hat man noch eingerüstet, da hat man das ja nicht digital gemacht. Das ist also schon länger her. Und ich bin auf dem Baugerüst ganz oben gewesen. Es hieß, die Mauer ist 13. Jahrhundert. Ich habe sie gezeichnet und da war eine Fuge, da war eine Randscherbe drin, von einem Topf gesteckt. Und jetzt bin ich Mittelalterarchäologe und ich habe dann gesehen, diese Scherbe ist vom Rand her 14. Jahrhundert. Und da musste ich, die ganze Mauer kann nicht 14. Jahrhundert sein, so wie ich es eigentlich vorher schon vermutet habe. Aber diesen Beweis, das war für mich, es ist eine Winzigkeit, aber eben wirklich, der Teufel steckt im Detail und Sie müssen einfach wahnsinnig viel auf Details achten in der Burgenforschung. Nicht auf die großen Dinge, die sind auch wichtig, aber was so an Kleinigkeiten drinsteckt. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, ups.
Und diese Möglichkeit, die gibt man sich, um damit wieder zu einem Begriff zu kommen von Ihnen, den Sie in der ersten Stunde gesagt haben, dass man Demut haben muss.
Man muss Demut haben, man muss auch Respekt haben, man muss auch wissen, wie groß die Aufgabe ist, die man erfüllt. Also es ist nichts, wo man einfach so rangeht und sagt, jetzt machen wir mal das und machen wir mal das und da bauen wir mal das hin, sondern man muss wirklich, also ich finde einfach, die Verantwortung ist riesig.
Gibt es ungeklärte Rätsel, auf die Sie gestoßen sind bei Ihrer jahrzehntelangen, sehr erfolgreichen Arbeit zu dem Punkt Burgenforschung?
Ja, es gibt also Burgen, wo ich einfach über Dinge nachgrüble und nicht verstehe, was da passiert ist. Ich habe in Schottland einen kleinen Wohnturm untersucht und wer immer die gebaut hat, der hat alles falsch gemacht. Also da, wenn man die Tür aufgemacht hat, dann ging das Fenster nicht mehr auf oder man konnte die Treppe nicht mehr benutzen und die Treppe hat falschen Anlauf gehabt und so. Wo ich mir denke, was war denn da los? Haben die entweder einen Polterabend gehabt und danach die Burg gebaut oder waren die alle nur noch betrunken oder hat der einfach gespart und gesagt, das mache ich selber? Also es gibt schon so Kuriositäten, wo man dann einfach nicht weiß, was da passiert ist. Es gibt auch so Änderungen im Bauplan von Burgen, wo die plötzlich ganz anders weiterbauen. Und man muss dann überlegen, was ist da passiert, aber da hat der Bauherr vielleicht irgendwie plötzlich, König Ludwig hat es ja auch gemacht bei Neuschwanstein, hat plötzlich gesagt, ich will einen riesen Saal haben, obwohl da alles fertig war, fast fertig war da hinten. Also so Dinge, die sind schon, die kann man nicht erklären. Also es gibt ganz viele Dinge, die verstehen wir nicht mehr.
Leisten Sie sich den zeitlichen Luxus, dass Sie vor einer Maßnahme zunächst mal ganz alleine in diese Burg gehen und stellen sich da mitten rein zwischen die Mauern und lassen das Ganze einmal nur wirken?
Ja, das ist auch ganz wichtig. Ich gehe auch auf Burgen und lese mit Absicht nichts drüber vorher, was andere geschrieben haben, weil das ja auch immer einen beeinflusst und schaue, was sehe ich selber und dann lese ich erst, was haben die anderen geschrieben. Das finde ich immer ganz wichtig, dass diese Unbefangenheit, wie man rangeht. Ja, natürlich, klar ist es so.
Sind Sie dann vom Feeling her der Meinung, dass Sie auf Mythen und Legenden gestoßen sind?
Mythen und Legenden habe ich überall, also an jeder Burg. Gerade Burgen sind ja prädestiniert für alle möglichen Sagen und auch mitunter sehr, sehr kuriosen Erzählungen. Ja, die habe ich, also wie viele Geheimgänge ich schon nicht gefunden habe oder wie viele Schatzkammern nicht auf Burgen waren, das kann man gar nicht mehr zählen.
Gibt es Irrtümer über Burgen, die wir tagtäglich nachlesen können, wo Sie sagen, also das ist so ein Schmarrn und das muss entlarvt werden?
Ja, ich habe in meinem letzten Buch, habe ich mir den Spaß gemacht, habe einfach mal die 10 größten Irrtümer zu Burgen mal hinten dran geschrieben in das Buch. Und es gibt so Klassiker, es gibt richtige Klassiker, aber der größte Klassiker, der größte Irrtum ist, dass wir immer meinen, die Burgen sind für den Krieg gebaut worden, immer verteidigt worden. Weil aus dieser Grundthese heraus folgen wieder ganz, ganz viele andere Behauptungen. Und wenn wir die Klischees wegnehmen und diese falschen Behauptungen, dann bleibt was ganz, ganz anderes übrig, nämlich wirklich so das rein faktisch. Und das ist wiederum ganz spannend, weil es wieder so anders ist, als was wir bis jetzt gehört haben.
Sagt Dr. Joachim Zäune, Burgenforscher, zu Gast im Sonntag. Wir kommen nach der Musik zu unserem letzten Teil innerhalb dieser Sendung. Allgäu Hit. Ja, genau, da müssen wir natürlich jetzt die Sendung...
Eine ganz geniale Geschichte.
Dann nachdem ich Sie ja schon, wir sind auf Sendung jetzt hier am letzten Teil, nachdem ich Sie schon gefragt hatte, sagte der Dr. Joachim Zäune, mein heutiger Gast, der ist Burgenforscher, sagte zu mir, da gibt es ja noch eine Geschichte, wie ich zu diesem Burgenforscher geworden bin. Ich sagte dann, ich habe Sie in der ersten Stunde gefragt und jetzt fällt Ihnen dazu dann doch noch eine besondere Geschichte ein.
Naja, nein, mir fällt ein Schlüsselerlebnis ein, wo ich mir gedacht habe, also jetzt möchte ich wirklich wissen, wie Burgen wirklich ausgeschaut haben. Und zwar war ich nach dem Abitur in Schottland und natürlich in Schottland das erste Mal und war in einem kleinen Wohnturm und hatte eine Führung und wir sind in das Erdgeschoss vor dem Turm durch eine ganz niedrige Tür reingegangen. Und dann standen wir in diesem kleinen Raum, der war noch sehr niedrig, und da hat der Burgführer erzählt, ja, und das sind früher die Ritter immer reingeritten, haben hier ihre Pferde abgestellt. Dann habe ich also diese niedrige Tür angeschaut, den Führer angeschaut, die niedrige Tür, den Führer. Und dann habe ich mich doch getraut zu fragen, ja, wie sind die auf Pferden da reingekommen? Und dann habe ich richtig gemerkt, wie er dann selber erstmal nachgedacht hat. Und dann hat er einfach gesagt, ja, das war so, die Pferde waren früher viel kleiner. Und da habe ich mir gedacht, also bevor einem jeder so einen Mist erzählen kann, ist es wichtig, dass man selber einfach mal weiß, was, wozu was gedient hat und wie es ausgesehen hat. Aber das war so ein Moment, da habe ich mich so verarscht gefühlt und gedacht, das darf ja gar nicht wahr sein.
Stehen Ihnen da manchmal ein bisschen die Haare zu Berge, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen und dann kommen dann Dokumentationen über Burgen?
Ja, manchmal schon, ja, klar. Ja, auf der anderen Seite liebe ich diese alten Ritterfilme.
Nein, ich hatte jetzt, lass mal, die Ritterfilme, das ist Hollywood, also das ist Fiktion. Ja. Ich meinte mehr Dokumentationen im Fernsehen, wo man als Zuschauer eigentlich unterstellen sollte, dass da auch so ein bisschen Fachmännisches dahinter steckt.
Ja, ich habe Terra X die Supervision gehabt von diesen beiden Burgensendungen. Das war eine tolle Sendung, klar. Da haben wir viel richtig gestellt. Nee, ich leite.
Also mehr. Da nochmal zurückzukommen, das ZDF ist da auf Sie zugekommen und hat Sie dann engagiert und gesagt, pass auf, wir machen da etwas über Burgen. Da kann man dann, und ganz bewusst für eine Sendung zu reden, das ist schon eine Sendung, wo eine Redaktion, eine wissenschaftliche dahinter steckt, deren Ziel es ist, wirklich faktenbasiertes Wissen zu vermitteln.
Ja, da habe ich dieses Drehbuch gekriegt und musste es dann fachlich korrigieren und dann auch noch selber moderieren. Wir sind auch sehr, sehr viel rumgereist, haben viel angeschaut. Das war eine tolle Geschichte. Nee, ich leide vor allen Dingen im Internet, also bei YouTube oder so, wenn ich sehe, was so Privatforscher so einstellen, wo ich dann eine Burg jahrelang arbeite und weiß, die ist im 1500 gebaut worden, dann kommt irgend so ein YouTuber her, stellt sich vor die Burg und sagt, ja, die Burgenforscher sagen 15. Jahrhundert, aber für mich ist das 12. Jahrhundert.
Um nochmal zurückzukommen, was Sie angesprochen hatten, gehen wir in die Filmwelt, nach Hollywood. Hat denn Walt Disney oder auch die Ritterfilme, haben die im Prinzip die ganze Burgengeschichte verkitscht?
Ja, natürlich haben die verkitscht, die mussten die auch verkitschen. Das sollte alles möglichst spektakulär sein, möglichst aufregend sein, klar. Da ist dieses falsche Mittelalterbild ja noch befördert worden. Das passiert aber nicht bloß bei Walt Disney, die Keith Rowling, die mit Hogwarts ist ja auch das neueste Beispiel. Das ist ja auch eine Fantasieburg, das ist alles an Klischees drin, was man sich da vorstellen kann, ja.
Aber kommt gut an und bringt viel Geld am Ende.
Ja, kommt gut an, ja, genau, ja, und das ist auch unser Problem, da kämpfen wir manchmal gegen Windmühlen, weil natürlich diese Klischees viel aufregender sind als diese nackte Wahrheit.
Sie hinterlassen halt wahnsinnigen Eindruck, wenn man sich die Besucher im Kino oder im Fernsehen, die Zuschauer sieht. Zum Schluss, wie sehen Sie denn ganz persönlich die Zukunft der Burgenforschung?
Also wenn ich, wir machen von der Burgenvereinigung, ich mache selber so Nachwuchsveranstaltungen und es kommen viele gute Leute nach, das weiß ich. Also personell kommen viele gute Burgenforscher nach. Die Frage ist eher, mit welchem Problem wir in Zukunft mehr zu tun haben. Also das wird wahrscheinlich immer mehr und mehr Luxus werden, der Denkmalerhalt und auch die ganze Burgenforschung. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, natürlich mache ich mir Sorgen, das ist völlig klar.
Was treibt Sie denn an, das weiterzumachen? Trotz eines gewissen Alters, da müssen wir nicht drauf eingehen, aber ich könnte mir vorstellen, Sie werden das wohl immer machen. Ist das immer noch das von Kind an? Burgen, das ist mein Leben.
Naja, ich glaube, ich werde es jetzt so lange machen, bis es gesundheitlich geht, bis der Deckel drauf ist. Mich treibt ja die Mission an, die ich habe, das ist ganz klar.
Hat also, Ihre Familie gelitten?
Nein, hoffe ich nicht. Nee. Also ich bin jetzt jemand, der da, glaube ich, sehr, sehr zugänglich ist, wenn die sagen, naja, also jetzt langt es mir, eine Burg im Urlaub ist genug, dann machen wir nur eine Burg. Nee, das nicht.
Ach so, wenn Sie in Urlaub waren, dann ist natürlich schon, sagen die Kinder, ja Papa, da müssen wir jetzt gucken, der will wieder eine Burg anschauen und Frau und Kinder mussten dann mit.
Ja, manchmal ist es schwierig, manchmal sind Plätzen, da stehen einfach was tolle Sachen rum und dann muss man halt verhandeln, aushandeln. Aber ich bin ja jetzt nicht so burgenfanatisch, dass ich auf Biegen und Brechen rauf muss auf jede Burg, sondern.
Aber Sie sind jemand, wenn man sich anschaut, welche Publikationen von Ihnen schon erschienen sind, mal angefangen von Terra X, also einer sehr tollen wissenschaftlichen Sendung, bis hin zu Büchern, die Sie geschrieben haben, und dass Sie immer wieder eingespannt werden. Wir kommen zum Schluss, letzte Frage. Was würden Sie oder was geben Sie der nächsten Generation von Historikern und von Burgenforschern mit auf den Weg?
Naja, das, was ich selber habe, dass man diesen ganzen Denkmäler mit viel Respekt und Demut und Achtung und Verantwortlichkeit begegnet.
Auch wenn wir dem sanften Tourismus, wenn wir das jetzt mal weglassen, sagen Sie uns einen Geheimtipp hier im Allgäu, wo Sie dann doch sagen, das empfehle ich Ihnen. Gehen Sie da mal hin, es lohnt sich.
Also eine Burg. Naja, also kann ich nur mal bin ich völlig befangen. Da würde ich immer sagen, schauen Sie die Hohenfreiberg an. Die hat eine tolle Baugeschichte, die haben auch sehr schön saniert. Da kann man mal sehen, wie man eine Burg gut erhält. Und es liegt unglaublich schön in der Landschaft. Dann ist die Schlossbergalm drunter, da kann man schön einkehren.
Ist da an diesen Burgen dann auch eine Tafel, wo erstens Ihr Name steht und zweitens auch ein bisschen die Geschichte generell oder auch die Sanierungsgeschichte?
Also ich glaube, an jeder Burg, die ich saniere, stehen Tafeln. Ja, das ist schon so ein Witz bei meiner Familie, dass wenn die irgendwo laufen und plötzlich kommt da eine Zäunetafel.
Das reicht wieder. Jetzt sehe ich dann schon wieder den Papa so gewissermaßen mit einer eigenen Tafel. Burgenforscher Dr. Joachim Zäune zu Gast im Sonntag an diesem Sonntagvormittag. Herr Dr. Zäune, vielen Dank für dieses wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Nicht nur die Thematik, auch mir gegenüber diese sehr interessante Persönlichkeit. Kommen wir gerne wieder mit Ihnen zusammen bei einer anderen Gelegenheit. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, viel Gesundheit vor allen Dingen und noch viele, viele Burgen.
Ja, und der Fitness muss man bewahren, glaube ich, bei Burgen. Also als Mühlenforscher wäre es ein bisschen einfacher.
Das war der Sonntag von Radio Allgäu an diesem Sonntag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Norbert Kolz freut sich am kommenden Sonntag auf die nächste Ausgabe. Tschüss. Allgäu Hit. Ja, schön.